Es ist wichtig, dass man neben der Arbeit auch noch was anderes hat. Egal, ob das Familie ist.
Ja.
Wir haben halt eine große Familie auch. Die hat man ja nicht nur einfach, dass die da sind, sondern man möchte da auch Zeit verbringen.
Ja.
Und die Zeit kann man nur verbringen, wenn dann die Arbeit auch wirklich irgendwo mal hinten angestellt ist. Das war also, wo die alle noch klein waren, war das immer schon mal eine ganz tolle Ablenkung, muss man auch einfach sagen. Weil es tauchen ja immer Probleme auf, wenn man so eine Firma hat.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Classic. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die Führungsverantwortung und oder unternehmerischer Verantwortung stehen. Und heute geht es um das Thema generationenübergreifende Führung und gesunde Führung. Und da habe ich wunderbare Gäste hier bei uns im Studio. Einmal Jennifer und Michael Konsek, selbstständige Dachdecker und Spenglermeister. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Und als zweite haben wir die Katja Keller-Landvogt, meine Kollegin, Referentin Forschung und Entwicklung in der betrieblichen Gesundheitsförderung bei der IKK Classic. Hallo Katja, und du bist online dabei.
Genau, hallo aus Freiburg.
Ja, wir wollen dann direkt mal in das Thema einsteigen. Generationenübergreifende Führung ist das Stichwort und haben wir Gäste hier vor Ort. Bevor ich da aber in das Thema direkt einsteige, Michael, wie ist das Unternehmen entstanden? Was macht ihr genau und was ist der Plan der Entwicklung?
Also 2000 wurde ich plötzlich schwanger. Na, ich habe nicht, aber Jenny war unterwegs und ich muss gucken, wie ich beruflich irgendwie mal auf die Füße komme. Bis dahin hatte ich mir da noch nie so richtig Gedanken gemacht. Und ich hatte halt die Ausbildung und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache mich selbstständig. Und dann habe ich halt eben eigentlich eine Spenglerei. Das ist im Prinzip ähnlich wie Dachdeckerei, bloß dass man hauptsächlich halt Bleche verarbeitet. Gegründet damals mit noch einem Freund zusammen, der dann aus gesundheitlichen Gründen dann nach 3 Jahren leider ausgeschieden ist. Ja, und ich habe eigentlich immer so in der Größenordnung 5, 6 Mitarbeiter gehabt. Und vor 10 Jahren hat Jenny dann irgendwie mit der Schule sich nicht mehr so recht anfreunden können. Und da habe ich gesagt, ja, bevor du nichts machst, kommst du mal zu uns. Und zwar vom ersten Tag weg dann irgendwie ein Glücksgriff für sie und für mich auch. Ja, und so ist sie dann mittlerweile seit 10 Jahren dabei, hat dann auch eben ihren Meister gemacht und muss man sagen, macht mit viel Freude eben diese Arbeit eben auch so.
Wenn du schon so in höchsten Tönen über Jenny sprichst, dann fragen wir sie doch mal direkt selbst. Wie ist es denn jetzt als Unternehmerin?
Ja, ist eigentlich ganz cool, also auch mit meinem Papa so zusammenzuarbeiten. Ich habe mich ja damals auch bewusst dazu entschieden, bei ihm die Ausbildung in der Firma zu machen, weil es ja einfach als Frau hatte ich da schon ein bisschen Angst, in so einen männerdomierten Beruf einzusteigen und dachte mir, in einer anderen Firma weiß ich ja auch nicht, ob ich da dann vielleicht eher so die Dulli-Arbeiten bekomme. Und ja, und dann durfte ich bei meinem Papa zum Glück immer gleich alles mitmachen und habe auch dementsprechend wirklich sehr viel gelernt.
Also hat die Einarbeitung quasi familiär sozusagen stattgefunden. Und
genau.
Das war vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Aber wie ist denn dann die Idee entstanden, um dann in dem Blickpunkt unternehmerisch dann auch einzusteigen? Also Ausbildung zu machen, ist das eine.
Ja.
Im Handwerksberuf ist das andere. Dann als Frau, du hast es eben selber bemerkt. Und naja, unternehmerisch zu arbeiten, ja, wie ist der Gedanke gewesen?
Der Gedanke ist eigentlich so gewesen, dass der Papa gesagt hat, ja, also ich würde jetzt dann schon gerne mal so langsam in Rente gehen. Und ja, willst du die Firma übernehmen?
So einfach wird die Frage gestellt.
So einfach. Beziehungsweise es war dann irgendwie immer so, wir haben nie so richtig drüber gesprochen, glaube ich, sondern es war immer so, ja.
War klar.
Ja, genau, es war irgendwie klar, dass ich die Firma übernehme und ich hatte damit auch kein Problem, aber es ist halt so die Sache, als selbstständige Frau wird man ja jetzt vor allem, wenn man dann doch noch in Familienplanung ist, ein bisschen hängen gelassen, sage ich mal, und das war dann schon so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so wow, okay, wie kriegt man das unter einen Hut, und wir haben uns dann dazu entschieden, uns noch Unterstützung zu holen. Genau, und jetzt sind ein Freund von mir und ich steigen quasi jetzt zusammen in die Firma ein.
Du hast ja eben auch das Thema Verantwortung gesagt und letztendlich, dein Vater hat die Verantwortung schon vorher gehabt, quasi dann ja letztendlich auch für dich, nicht nur familiär, sondern grundsätzlich dann ja auch betrieblich. Wie geht ihr mit dem Thema Verantwortung unter Führungsgesichtspunkt und unternehmerischer Verantwortung denn tatsächlich um?
Ja, Verantwortung. Wofür habe ich da eigentlich Verantwortung? In erster Linie mal für die Mitarbeiter. Das ist eigentlich so, dass es da doch irgendwie auch natürlich auch im eigenen Interesse ist, dass die einen vernünftigen Arbeitsplatz haben. Und ja, natürlich hat man auch Verantwortung den Kunden gegenüber, dass die eine ordentliche Arbeit bekommen. Das ist auch klar. Aber es ist ja eigentlich nicht so schwer, das dann zu übergeben, weil sie sieht ja, wie das bisher immer so gelaufen ist und wird sich dann auch vielleicht ihren Teil gedacht haben, was sie davon übernimmt oder wo sie auch sagt, boah, würde ich ja nie so machen irgendwann mal. Kann ja auch kommen. Da muss ich aber auch sagen, das ist dann jetzt nach irgendeinem Übergang von, weiß ich, vielleicht 2, 3 Jahren, muss ich das ja dann auch so akzeptieren, dass sie dann das so macht, wie sie es dann für richtig hält. Aber sonst brauche ich es nicht zu übergeben.
Und das ist ja letztendlich auch der Titel auch unserer Situation hier heute, generationenübergreifende Führung in dem Kontext. Was ist denn deine potenziell andere Perspektive aus deiner Perspektive?
Ja, also ich glaube, also ich nehme meinen Papa da eigentlich jetzt erstmal ziemlich als Vorbild, so wie er auch die Firma leitet. Und man muss ja sagen, die Firma läuft ja wirklich sehr gut. Und das hat ja eigentlich auch damit was zu tun, wie er die Verantwortung übernimmt und das Personal, sage ich jetzt mal, führt. Das werde ich eigentlich, glaube ich, schon ähnlich weiterführen wollen. Das wird aber auch für mich selber eine Herausforderung, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und es gerne vermeide, Konflikte einzugehen, aber das wird halt wohl oder übel auf mich zukommen. Aber ich sehe es als kleine Herausforderung für mich selber, mich persönlich auch weiterentwickeln zu können.
Wie haben denn die Mitarbeitenden das aufgenommen? Also die anderen?
Ich glaube, das war für die eigentlich auch schon klar, als ich die Ausbildung angefangen habe.
Selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen.
Ja, dass ich da dann irgendwann auch die Firma leiten werde. Also das, glaube ich, hat nie irgendwie mal jemand in Frage gestellt.
Ja. Ja, also wir haben ja einen Mitarbeiter, das ist unser längster Mitarbeiter. Also der ist schon seit 24 Jahren dabei. Der kennt sie noch praktisch, wo sie Windeln getragen hat und hat sogar bei uns im Nachbarhaus gleich gewohnt, bei der Schwiegermutter. Und der hat sich total gefreut, dass sie dann jetzt da ist. Und der ist heute immer noch unterwegs, wenn sie irgendwo, redet er immer von Mene Kleene. Und da ist die Akzeptanz auf jeden Fall da. Aber es ist eben auch jetzt nicht so, dass sie hier die Tochter vom Chef ist und mit lackierten Fingernägeln in der Sonne liegt und die anderen machen lässt, sondern sie geht ja auch voran bei der Arbeit und zieht ja auch die Leute wirklich mit. Und die sagen ja auch schon, ist ja genauso schlimm wie der Vater. Also jedenfalls so im Fordern, dass mal was weitergeht.
Ja. Ja.
Das macht sie schon auch eigentlich ähnlich auch, muss man auch sagen. Ich habe natürlich auch als Unternehmer, wenn ich schon selber mit immer arbeite, auch eine andere Motivation, weil bei mir ist natürlich auch die Belohnung irgendwo eine andere als ein Angestellter. Die muss man ja auch irgendwo mal sehen. Aber macht sie im Prinzip genau gleich auch. Und deswegen ist auch die Akzeptanz da, muss man einfach auch sagen.
Nun hast du ja, Jenny, eben gesagt, naja, wenn es eine kritische Situation geben könnte, das macht mir ja sowieso oder vielleicht ein bisschen Angst oder Respekt zumindest.
Mhm, ja.
Was für Situationen hast du da vor Augen?
Ich glaube jetzt erstmal so mit den Kollegen, wenn da dann wirklich wieder getritschelt wird und keine Ahnung, da eine Kaffeepause, dort wird geratscht und einfach nicht wirklich was vorwärts geht, dann werde ich immer richtig hibbelig und denke mir immer so, mein Gott, das geht doch alles viel schneller und man muss vielleicht einfach mal das Hirn einschalten und da bin ich dann auch immer so, ich sag den Leuten dann schon so, okay, jetzt vielleicht, man könnte es ja auch mal anders regeln, aber da ist jetzt dann nie so wie mein Papa, das kann halt dann einfach mal sagen, okay Leute, jetzt haut rein.
Vielleicht hast du noch nur eine Schwester, die heißt Ungeduld.
Ja.
Ja, die hat es aber von mir geerbt.
Ja.
Okay, nun haben wir dann ja die Situation mit Verantwortlichkeiten im Unternehmen umzugehen, auf der einen Seite unter Führungssituation auch umzugehen, aber neben den klassischen Führungsaufgaben gibt es ja auch andere Führungsaufgaben oder andere Aufgaben. Wie geht's denn da aus mit dem Thema Gesundheit in eurem Betrieb voran?
Also ich glaube, jetzt so speziell etwas machen wir nicht. Ich denke mir eigentlich auch immer, dass genau, also wir haben ja einen relativ abwechslungsreichen Arbeitstag und es ist ja nicht so wie im Büro, dass man da nur sitzt oder halt nur am Computer ist, sondern man bewegt sich ja auch so schon während der Arbeit viel. Klar ist es da dann auch immer wichtig, dass man sich richtig, also richtig bückt, richtig hebt und die ganzen Geschichten halt so macht, dass der Körper damit auch nicht komplett ausgelastet wird. Ja, ich krieg's nur von meinen Kollegen mit, die machen selber auch noch Sport nach der Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie sich voll auf die Couch gelegt wird. Aber jetzt ein spezielles Fitnessangebot gibt's von unserer Firma aus jetzt nicht.
Okay. Aber jetzt aus Perspektive der Führung oder Unternehmensleitung dann drauf zu gucken, was kann ich dafür tun möglicherweise oder dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden einerseits am gesunden Arbeitsplatz haben oder nichts Gefährliches machen auf der einen Seite, aber dass natürlich auch gesunde Erhaltung bestehen bleibt, letztendlich auch keine Überlastung, Überbelastung auch stattfinden. Und dafür haben wir ja nun unsere Expertin ja auch mit an Bord, die Katja. Und die will ich jetzt mal dazu fragen, was genau kann denn die IKK Classic in diesem Zusammenhang denn unter dem Gesichtspunkt tun?
Ja, also ich habe das so bei Michael und Jenny schon so rausgehört. Das ist auch so ganz typisch, wenn man Führungskräfte fragt, was sind denn eure Aufgaben oder was seht ihr denn als Aufgabe von Führung an? Dann kommt oft so dieses klassische Strukturen, Prozesse gestalten, ne? Ziele und Ergebnisse irgendwie definieren, controllen, Team führen, Mitarbeiter anleiten. So, das ist eigentlich so das Klassische, was man unter Führung versteht. Was vielen eben gar nicht so im Bewusstsein ist, dass Führung auch wirklich sehr, sehr viel mit Gesundheit zu tun hat. Und wir haben auch schon Befragungen in Handwerksbetrieben durchgeführt. Also sowohl den Führungskräften ist das nicht im Bewusstsein, als auch den Mitarbeitenden auch nicht. Und trotzdem gibt es aber diesen Zusammenhang. Und deshalb bietet die IKK Classic kostenfreie Seminare für Führungskräfte an zu dem Thema gesundes Führen, um diesen Zusammenhang Führung und Gesundheit einfach ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu bringen. Und ein zentraler Wirkfaktor ist das Thema Wertschätzung. Also ich bin mir ganz sicher, dass ihr beide das auch intuitiv schon ganz viel macht. Und trotzdem gibt's da natürlich Dinge, wo man sich noch ein bisschen weiterentwickeln kann, wo man überhaupt mal ja auch wissen, was hat denn Führung mit Gesundheit zu tun? Und das Tolle ist eben, dass diese Wertschätzung so unglaublich viele positive Eigenschaften hat. Einmal auf die Gesundheit der Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden können dann viel besser mit Belastungen umgehen. Man kann sich das eigentlich vorstellen wie bei einer Waage. Wenn ich Belastungen bei der Arbeit habe, und das habe ich immer, also es gibt keine Arbeit ohne Belastung, das ist nicht möglich, dann kann ich aber auf die andere Waagschale eben was zum Ausgleich drauflegen. Und da wiegt eben Wertschätzung unglaublich viel. Und das weiß man auch wirklich aus Studien, dass man zum Beispiel Stress durch Wertschätzung richtig gut abpuffern kann und ausgleichen kann. Wir wissen auch, dass es die Leistungsfähigkeit steigert, die Zufriedenheit, die Motivation. Und noch ein Faktor, der, glaube ich, im Handwerk auch immer wichtiger wird, das Thema Mitarbeiterbindung, Arbeitgeberattraktivität, weil das ist ja eh ein Thema, ne? So Fachkräfte finden ist schwierig in Deutschland, im Handwerk speziell. Und deshalb ja, kann man auch dadurch, durch das Führungsverhalten, durch das Ausdrücken von Wertschätzung, kann man auch die Mitarbeiterbindung erhöhen. Und ja, ich spreche auch immer ganz gerne vom Wunderwerkzeug Wertschätzung, weil es einfach so wunderbar wirkt, ja. Und es kostet nichts, kein Geld, kaum Zeit und die Wirkung ist einfach, ja, phänomenal. Aber natürlich gehen wir in dem Seminar auch auf die eigene Gesundheit der Führungskräfte ein, weil das ist ja auch wichtig, dass Führungskräfte abschalten können, gerade im Handwerk, wo Arbeit und Freizeit so total miteinander verschwommen sind, ist es ja oft schwierig abzuschalten und wirklich sich zu erholen. Und auch das wird in diesem Seminar dann als ein Thema bearbeitet.
Was genau können denn da in der Praxis für Beispiele auftreten, ein, zwei jetzt an der Stelle mal, die unter Führungsgesichtspunkten dann auch wichtig sind?
Also wir haben es gerade schon bei Jenny gehört, so dieses, das ich habe selber diese Seminare auch oft durchgeführt und mir geht's auch selber genauso wie Jenny, muss ich sagen, ich war auch mal Führungskraft. Es gibt Menschen, denen fällt es schwer, Kritik zu äußern. Das habe ich so ein bisschen bei dir rausgehört, ne? Das ja, da nickst du auch. Genau, geht mir ähnlich. Es gibt aber auch tatsächlich Führungskräfte, die tendieren eher in die andere Richtung. Denen fällt es leichter, Kritik zu äußern. Und die tun sich wahnsinnig schwer mit Loben oder positiver Rückmeldung. Und das ist eben was, was aber wichtig ist, weil Rückmeldung, Feedback, ja, das ist ja für euch ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden wissen, welches Verhalten führt denn zu einem guten Arbeitsergebnis. Dann ist eine positive Rückmeldung wichtig, damit der Mitarbeiter weiß, okay, ah, dann kann ich das so weitermachen. Das ist gute Arbeit, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite, wenn was noch nicht optimal ist oder verbesserungswürdig ist oder eben auch geändert werden soll, dann muss natürlich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das ja auch wissen. Und deshalb ist natürlich ein negatives Feedback oder eine Kritik dann auszusprechen, aber bitte wertschätzend, dann ist das natürlich auch ganz wichtig, weil nur dann kann ja auch was geändert werden. Und in der Regel wollen die Mitarbeitenden auch eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit haben, weil sie wollen eigentlich gute Arbeit abliefern. Nur wenn sie nicht wissen, wie und wie sie es verbessern können und was gut ist, dann ja, lässt sich auch nichts ändern, ne?
Danke, da will ich da direkt nochmal einhaken und direkt mal in die Praxis einsteigen oder mal hören, was wir zu berichten haben. Michael, nimm dich jetzt mal ran. Du bist ja dann noch viel länger ein Unternehmer und Führungskraft. Ja.
Ich denke mal, dass die auch schon alleine durch das Ergebnis der Arbeit auch schon eine sehr tiefe Befriedigung erfahren, die Leute. Also man merkt es schon, dass die auch stolz sind auf das Ergebnis ihrer Arbeit eigentlich.
Ja, mit Worten ist es immer ein bisschen schwierig, aber ich finde immer dann eher, dass es durch Gesten ist. Also es ist auch mal so, wenn irgendwie was gut lief, dass man dann halt auch, hat er mir das Geld in die Hand gedrückt und gesagt, geh nächsten Mittag mit den Jungs essen oder dass man dann auch mal Getränke schmeißt oder Kaffeerunden oder sowas. Also das sind dann eher so, eher quasi gibt den Mitarbeitern das positive Feedback durch Gesten.
Mhm. Na gut, letztendlich auch eine Form der Wertschätzung. Letztendlich, das ist ja die Frage, wie man das macht.
Ja.
Es muss ja nicht immer, wie soll ich sagen, eine Lobeshymne werden oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist damit dann, glaube ich, auch nicht mit gemeint, ne? Im Schwerpunkt. Ja, was sind denn konkrete Situationen, die du jetzt meinetwegen dann als jüngere oder junge Führungskraft oder Unternehmerin dann schon gehabt hast? Und was hast du gemacht? Und was waren im Gegenteil dann kritische Situationen, wo du auch darauf anspringen musstest?
Also ganz klassisch ist natürlich, wenn irgendwie mal so ein Tag dann doch erhofft besser lief als gedacht. Da klar ist dann am Ende des Feierabends, habe ich dann auch immer den Leuten gesagt, ey, es wird echt richtig gut und morgen können wir dann auch früher Feierabend machen oder so. Also ich setze mir und dem Team da eigentlich immer so Ziele, sage ich mal, die man erreichen kann an einem Tag. Einfach, weil man dann halt am Ende auch sagen kann, okay, gut, wir haben dieses Ziel erreicht. Und stell dann aber halt auch immer so ein bisschen in Aussicht, okay, wenn wir dieses Ziel erreichen, ist dann der nächste Tag entspannter und man kann dann auch früher Feierabend machen. Genau, und ja, wenn es dann mal doch nicht so läuft, wie erhofft, dann ist es jetzt zwar noch nicht so oft vorgekommen, aber dass ich da dann auch mal lauter wurde. Aber das, ja, da bin ich dann auch immer nur so, okay, es war nicht so schlimm gemeint und ruder dann immer wieder so ein bisschen zurück. Oder bin dann, also manchmal ist dann auch so, dass ich da immer mal 5 Minuten kurz irgendwie für mich selber handwurschteln muss und dann kann ich zu meinen Kollegen wieder zurückgehen und sagen, okay, gut, war jetzt vielleicht ein bisschen blöd, die ganze Situation, aber das nächste Mal müssen wir schauen, dass mir das vielleicht irgendwie ein bisschen besser hinkriegt.
Also das Ziel bleibt trotzdem noch vor Augen sozusagen, nur der Weg dahin, die Kritik anzusprechen, letztendlich dann ein bisschen, wie soll ich das nennen, weicher zu formulieren, damit es nicht ganz so hart klingt.
Ja, genau.
Ja, Katja, wie kann dann in so eurem Seminar, was du ja vorhin vorgestellt hast, so ein Teil dann auch hilfreich sein für Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann im Führungsbereich agieren, im Handwerksbereich agieren. Was macht ihr dort in der Praxis?
Genau, wir haben in dem Seminar haben wir so zwei Themenschwerpunkte. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Einmal das Thema, wie kann ich mich eigentlich selbst gesund führen? Ne? So, also denn ich bin ja auch Vorbild im Betrieb, ne? Und ist auch wichtig. Ich bin ja letztlich die Säule des Betriebes als Führungskraft. Ist es natürlich total wichtig, dass ich auch selber gesund bleibe. Wie gesagt, wir wissen, dass im Handwerk oftmals diese Arbeit und Freizeit sehr miteinander verschmolzen sind und das Abschalten dadurch oftmals ein bisschen schwieriger ist. Und in dem Seminar üben wir dann auch, wie kann man denn abschalten, zum Beispiel mit einer Atemübung oder mit einer Fantasiereise. Also so kleine Übungen, die ich für mich selber machen kann, um ja überhaupt in der Freizeit anzukommen, damit Erholung stattfinden kann. Also das ist ein ganz großes Thema bei den Führungskräften. Und wir gucken uns auch nochmal an, was für Ressourcen kennt ihr denn eigentlich? Was gibt euch Energie? Was gibt euch Kraft? Was gibt euch Lebensfreude? Und was kommt vielleicht im Moment irgendwie so ein bisschen zu kurz? Und ja, das wird natürlich dann individuell geschaut, was kann jeder da für sich tun? Die eine sagt vielleicht, oh, ich will mich mal wieder mit meiner Freundin treffen. Ein anderer sagt, ah, ich will lieber allein irgendwie mit dem Fahrrad mal in die Natur fahren. Also das ist natürlich sehr individuell, was man da macht. Aber wichtig ist eben zu gucken, dass man auch Ressourcen in der anderen, auf der anderen Waagschale hat, damit man sich auch erholen kann und wieder Energie hat dann für die Arbeit, genau. Und der zweite Bereich, habe ich ja schon gesagt, ist so dieses Thema, wie kann ich denn die Mitarbeitenden gesund führen? Und da ist das Kernstück Wertschätzung. Da beschäftigen wir uns natürlich genau mit sowas, was Jenny auch jetzt gerade angesprochen hat. Wie kann ich denn Lob äußern, ja, dass sie auch beim Gegenüber ankommt? Also da gibt es dann schon so ein paar Regeln, die man berücksichtigen kann. Das erarbeiten wir auch dort in dem Seminar mit den Führungskräften zusammen, weil jeder weiß ja auch, was er so selber braucht, damit irgendwie Lob ankommt, aber auch Kritik. Dann gibt's aber noch vier weitere Säulen der Wertschätzung. An das denkt man erstmal oft nicht, gehört aber auch dazu, nämlich wir überlegen auch mit den Führungskräften, wie könnt ihr euren Mitarbeitenden Informationen zur Verfügung stellen, die wichtig sind, um die Arbeit gut erledigen zu können? Oder vielleicht auch darüber hinaus, wie könnt ihr eure Mitarbeitenden einbinden? Wie könnt ihr sie beteiligen? Zum Beispiel, wenn man neue Geräte anschafft, ne, dann ist es sehr wertschätzend, wenn die Mitarbeiter da eingebunden sind. Die ganze Wirkung der Wertschätzung folgt dann. Und gleichzeitig habe ich den Vorteil als Führungskraft, dass die Geräte dann auch genutzt werden und akzeptiert werden, ne, wenn die Mitarbeiter da bei der Auswahl irgendwie mit einbezogen waren.
Du hast eben gesagt, gesunde Erhaltung, also eigene gesunde Erhaltung, also die Führungskraft sollte auch selber darauf achten und bestimmte Dinge, ich nenne sie jetzt mal mit, nicht mit in den Feierabend. Und das finde ich mal nochmal ganz, ganz kurz wichtigen Aspekt, bevor ich das vergesse. Wie macht ihr das? Also du hast jetzt eben auch vom Feierabend manchmal gesprochen, ja. Warum machen wir mal früher Feierabend? Aber das ist ja nicht immer so.
Nee.
Wie trennt ihr das? Und nun seid ihr dann ja auch noch unter familiären Gesichtspunkten ja auch noch verbandelt, in Anführungsstrichen.
Ja. Ja, also meistens, wenn wir irgendwie dann noch nach der Arbeit uns mit der ganzen Familie zum Essen treffen, wird dann natürlich immer wieder über die Arbeit gesprochen.
Das habe ich mir gedacht.
aber ich habe tatsächlich für mich selber was gefunden. Also es ist meistens, wenn ich dann alleine nach Hause fahre, dass ich halt einfach meine Playlist höre und dann im Auto ganz laut mitsinge und dann bin ich da eigentlich ziemlich entspannt immer zu Hause. Aber ja, man nimmt schon irgendwo immer so ein bisschen die Arbeit mit. Vor allem, wenn man jetzt gerade weiß, dass es stressig ist. Also es ist auch oft so, dass ich in der Nacht von den Baustellen träume und wenn ich irgendwelche Lösungen, also Probleme gerade habe, dann bin ich tatsächlich so, dass ich am nächsten Tag manchmal aufwache und mir denke so, ah, so kann ich das Problem lösen. Okay, gut. Also
du weißt den nächsten Morgen noch, was du dich geträumt hast. Das ist natürlich super. Andere müssen sich was aufschreiben.
Nee, genau. Aber ja, es ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich finde auch Sport hilft da. Also ich glaube, das ist bei dir das Gleiche. Mit Sport kann man sich dann doch sehr gut von der Arbeit auch ablenken.
Mhm. Also es ist wichtig, dass man neben der Arbeit auch noch was anderes hat. Egal, ob das Familie ist.
Ja.
Wir haben halt eine große Familie auch. die hat man ja nicht nur einfach, dass die da sind, sondern man möchte da auch Zeit verbringen.
Ja.
Und die Zeit kann man nur verbringen, wenn dann die Arbeit auch wirklich irgendwo mal hinten angestellt ist. Das war also, wo die alle noch klein waren, war das immer schon mal eine ganz tolle Ablenkung, muss man auch einfach sagen. Weil es tauchen ja immer Probleme auf, wenn man so eine Firma hat. Egal, kriegt man das Material nicht rechtzeitig geliefert, was mache ich dann mit den Leuten? Sagt einer plötzlich, das verschiebt sich wieder um 3 Wochen, was mache ich dann? Ja, zahlt einer nicht und oder gibt es mal auch mal wirklich mal Probleme? Das belastet einen ja schon immer. Aber da ist es dann eben wichtig, dass man auch einfach irgendwelche Hobbys hat. Egal, ich gehe halt gerne mal rudern. Wenn ich dann in meinem Boot sitze, ist die Welt irgendwie außen vor. Dann sitze ich da und ruder vor mich hin und es gluckert. Und das sind dann immer sehr entspannte Stunden eigentlich. Oder Musik ist auch, also wenn man, gerade ich mache selber auch was, da versinkt man dann da und dann lässt man das auch mal alles mal hinter sich. Und das ist ja das Entscheidende, dass man dann auch wirklich mal richtig davon wegkommt. Und das war auch schon früher immer so. Wir sind im Jahr 3-4 Mal sicherlich in Urlaub gefahren. Das war ganz wichtig. Das Büro ist bei mir immer zu Hause im Keller gewesen. Wenn ich da meinen Urlaub daheim verbracht hätte, war ich immer greifbar. Und so haben wir dann eigentlich immer geschaut, dass man muss ja gar nicht weit weg sein, nur hier irgendwo mal in die Berge. Einfach wirklich richtig weg, auch eine räumliche Trennung von dem Ganzen, das hilft schon enorm. Und dann ist man dann, wenn man mal so 3 Tage über ein verlängertes Wochenende weg war, ist der Montag ganz anders, als wenn man da eben vielleicht womöglich samstags noch ein Stündchen im Büro war und dann irgendwie das Wochenende ruckzuck rum ist.
Das ist ja dann, glaube ich, nochmal ein gutes Beispiel, wie man es tun kann auf der einen Seite, aber umgekehrt natürlich die Botschaft auch an die Mitarbeitenden. Und letztendlich ist es ja für euch dann auch eine Botschaft, okay, jetzt habt ihr 5 Mitarbeiter, für die ist dann auch klar, jetzt ist Feierabend. Also ist eure Botschaft.
Ja, und ich denke mal auch, dass die jetzt nicht irgendwie mit Sorgen, wie es jetzt dann nächsten Tag weitergeht oder so nach Hause gehen, das machen die, glaube ich, eher nicht. Also bei ihr ist das ein bisschen anders, weil sie natürlich irgendwo auch irgendwie sieht, mit welchen Problemen ich vielleicht mal dann zu kämpfen habe. Wobei ich immer schon schaue, dass ich da nicht immer alles irgendwie erzähle. Aber ich denke mal schon, und es ist auch so, von unseren Mitarbeitern sind bis auf einen, machen die alle bestimmt 3-mal die Woche oder was, irgendeinen Sport in irgendeiner Form auch.
Ja.
Das muss man schon auch mal sehen. Denen ist das auch wichtig und die merken ja auch, dass sie dann irgendwie auch einfach bei der Arbeit sich auch leichter tun.
Mhm. Ja. Katja, du warst ja eben auch bei den Mitarbeitenden und letztendlich ja Möglichkeiten, wie man wertschätzen, Führung auf der einen Seite, aber das Thema Gesundheit auch in die Mitarbeiterschaft bringen kann.
Genau, also ich war im Prinzip dabei, so zu gucken, was denn alles, wie man denn Wertschätzung im Prinzip ausdrücken kann als Führungskraft. Ne? Da haben wir gesagt, wertschätzendes Feedback, sowohl positiv als auch negativ Kritik gehört dazu. Information, die Beteiligung der Mitarbeitenden ist eine gute Möglichkeit. Dann, was auch wirklich sehr hilfreich ist, Interesse an den Mitarbeitenden. Also zum Beispiel, dass man die auch mal fragt, wie geht's euch denn eigentlich? Ne? Und dann, wenn eine Antwort kommt, dann ist die Methode des aktiven Zuhörens ganz, ganz gut, dass man nämlich dann auch wirklich zuhört und auch versteht, was erzählt mir denn jetzt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter und das auch wirklich ja nachzuvollziehen zu können, genau. Und so dass die 5. Säule, das ist ein furchtbares Wort, das heißt soziale Unterstützung in der Fachsprache. Ich übersetze das aber jetzt mal in die Praxis. Also das kann zum Beispiel sein praktische Unterstützung, das macht ihr jeden Tag wahrscheinlich 100 Mal, jemanden Mitarbeiter die Tür aufhalten, irgendwelches Material besorgen, was jetzt plötzlich nötig wird. Ja, also alles, wo ich tatkräftig als Führungskraft was für den Mitarbeiter tue oder einfach mit anpacken. Das könnte man alles so unter dieses praktische Unterstützung. Dann gibt's aber auch noch die emotionale Unterstützung und das ist sowas, das ist auch vielen Führungskräften nicht klar, wie wirkungsvoll das ist. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wenn es jetzt gerade stressig ist im Betrieb, ne, dann kriege ich von den Führungskräften in dem Seminar oft gesagt, ja, das spreche ich dann lieber gar nicht an bei den Mitarbeitenden, weil ich kann es ja jetzt eh nicht ändern, so, ne? Das ist so eine was oft kommt. Aber ich sage jetzt mal, die Forschung und Praxis zeigt aber, wenn ich trotzdem einfach den Mitarbeiter anspreche und zum Beispiel sage, oh, ich weiß gerade, ist es stressig, und den Mitarbeiter einfach mal erzählen lasse und einfach nur zuhöre und verstehe, das hat eine unglaublich positive Wirkung auf die Gesundheit, sage ich jetzt mal ganz global, ja. Obwohl ich keine Änderung anbieten kann, aber einfach dieses Verständnis, das wirkt unglaublich toll. Und das ist eben auch sowas, so ein kleines Hebelchen auch wieder, ne, wenn man das weiß, dann ist es ja auch gar nicht so schwer, das dann zu tun, ne, und sich nicht da zu scheuen, einfach auch mal, ja, ohne was ändern zu können, anzuhören.
Wie spreche ich mit Kollegen oder wie spreche ich denn mal stressige Situationen an oder möglicherweise das Thema Beziehung an den Umgang miteinander an? Das ist ja so ein wichtiger Punkt. Jetzt möchte ich aber euch beide dann mal direkt dazu fragen. Einerseits als Frau, andererseits als langjähriger Unternehmer, erfahrener Unternehmer, der geplant hat, irgendwann in Rente zu gehen oder in Ruhestand zu gehen, wie er gesagt hat vorhin. Wie ist eure unterschiedliche Ansprache an eure Mitarbeitenden? Nun ist ja im Handwerk ja manchmal ein raues Lüftchen.
Würde ich bei uns gar nicht so sagen. Also bei uns brüllt keiner rum.
Ja.
Und also die Kunden sagen oft, also, dass ihnen das total gut gefällt, wie gut das Betriebsklima ist. Und ich würde auch mal so sagen, dass auch die Mitarbeiter untereinander eigentlich auch irgendwo auch schon fast Freundschaften pflegen. Also es ist auch schon mal so, dass mal bei einem abends einfach mal die Kollegen zum Grillen mal sind. Das war eigentlich schon all die Jahre. Ich hatte ja eine gewisse Fluktuation, ist ja auch da. Manche, die bei uns gearbeitet haben, haben sich selbstständig gemacht, auch in der Zeit. Und das sind aber auch immer noch die Verbindungen da. Man kennt sich immer noch, nimmt auch immer noch irgendwo auch auf die Entfernung sozusagen immer noch Anteil, so wie es denen noch so geht. Und da denke ich mal eigentlich, sind wir eigentlich so ganz gut aufgestellt im Umgang miteinander.
Also echtes Interesse an den Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dann unter beruflichen Gesichtspunkten natürlich.
Ja,
die Beziehung pflegen letztendlich.
Aber auch eben mal privat, wenn irgendwo Probleme sind, dass man da auch im Rahmen der eigenen Möglichkeiten vielleicht möglichst mal hilft.
Und aus deiner Perspektive, jetzt das Thema ist ja generationenübergreifende Führung, was ist aus deiner Sicht anders? Ist überhaupt was anders?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also es ist, ich kann mich da eigentlich nur meinem Papa anschließen. Also wir haben ein sehr freundschaftliches, wenn nicht sogar teilweise schon sehr familiäres Miteinander in der Firma. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass meine Kollegen so gut wie alles über mich wissen. Ich weiß halt auch ziemlich viel über die. Und also es ist halt auch in der Mittagspause, dass man sich da eigentlich nur über private Sachen unterhält. Und da ist dann auch wirklich, dass man da kaum über die Arbeit spricht und auch während der Arbeit. Also manchmal ist es dann auch so, dass dann zu viel geredet wird und dann ein bisschen Arbeit liegen bleibt. aber trotzdem, ich finde es also richtig schön.
Das holen so, die alle ist. Wieder auf.
Ja, genau. Nee, aber das finde ich bei uns in der Firma schon echt richtig schön. Und ich finde es auch super angenehm, mit meinen Kollegen zu arbeiten. Und ich glaube, dass es bei allen anderen auch so ist. Also auch schon, wie mein Papa sagte, dass man sich nach der Arbeit mal trifft und so.
Welchen Vorteil siehst du aus deiner Sicht, wenn das so läuft, wie es bei euch läuft?
Also der große Vorteil ist ja schon, dass ich mir da irgendwo sicher sein kann, dass jetzt die Kollegen nicht einfach von heute auf morgen sagen, boah, mir taugt sie gar nicht mehr, ich will weg. Sondern jetzt bei unserem längsten Arbeitskollegen kann ich mir ziemlich sicher sein, dass der bei uns in der Firma in Rente gehen wird. Also es ist schon irgendwo so eine gewisse Sicherheit, die man hat, dass die Kollegen jetzt nicht gleich abhauen. Und ist ja auch so für die nächsten Jahre gesehen, ist man da ja schon auch immer so ein bisschen dahinter, dass die Kollegen dann auch da bleiben. Also wir haben jetzt unser Azubi, der seit letztem Jahr kein Azubi mehr ist, überlegt jetzt auch den Meister zu machen. Und da haben jetzt der Neue, der bei uns mit einsteigt, der René und ich, haben uns jetzt dann auch schon überlegt, okay, gut, vielleicht kann man sich den ja dann auch selber zu so einer Führungsperson ranziehen, sage ich mal. Und
Ja, Michael, frage ich dich direkt auch nochmal, wie siehst du das aus deiner Perspektive?
Naja, das, ich finde es essentiell, wie das eben so läuft und dass das dann eben auch nahtlos so weitergeht. Mhm. Ist ja auch für die Mitarbeiter schön zu sehen, dass eben auch jemand mit ähnlichen Vorstellungen und auch mit ähnlichem Einsatzwillen die Sache irgendwie weiterführen will.
Ist das letztendlich dann auch so eine Form von Kontinuität?
Ja, sicher, ja.
Ja. Katja, zum Schluss so auch nochmal an dich die Frage, wenn du sagst, gesunde Führung ist wichtig und verantwortungsvolle Führung ist wichtig, mal unabhängig jetzt von Generationen, was ist für dich der wichtigste Punkt in dem Zusammenhang?
Ja, also ich denke, ich wiederhole mich. Das Thema Wertschätzung ist super, super wichtig, wird oft unterschätzt, wenn man die quasi rüberbringt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der andere das auch wirklich als Anerkennung annehmen kann und dass es dann halt auch diese positive Wirkung hat, weil wir zum Beispiel wissen, dass Wertschätzung, auch eine Langzeitstudie aus Schweden, die Mitarbeitenden, die viel Wertschätzung bekommen haben, da war das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich geringer. Also das hat tatsächlich wirklich Auswirkungen auf die Gesundheit, also ja, das bildet man sich nicht nur ein, sondern da passiert was im Körper durch verschiedene Hormone, die ausgeschüttet werden.
Das wäre denn sozusagen das Fazit, das jetzt zu sagen, dass Gesundheit bzw. Leistungsfähigkeit auch davon abhängig ist, wie miteinander umgegangen wird, unter Führungsgesichtspunkten natürlich, aber in der Mitarbeiterschaft natürlich grundsätzlich auch unter Kollegen. Ich habe zum Abschluss auch so ein bisschen traditionell in unserem Podcast einen sogenannten Mythencheck. Und da würde ich jetzt gerne mal einsteigen. Ältere Generationen leisten mehr, jüngere interessieren sich vor allem für Work-Life-Balance, eine Herausforderung für Führungskräfte. Michael, das ist doch etwas für dich.
Ja, hier. würde ich jetzt nicht behaupten, sie leistet weniger. Es gibt durch alle Altersgruppen gibt es Leute, die es lieber ein bisschen ruhiger angehen lassen, und es gibt Leute, die einfach auch dann ehrgeiziger irgendwo sind, vielleicht auch Ziele mal ein bisschen mehr verfolgen oder sich auch weiterentwickeln wollen. Das ist aber, glaube ich, nicht generationenbedingt. Also ich krieg's ja im Bekanntenkreis mit, wenn es dann heißt von 60-Jährigen, aber wenn du so viel von mir verlangst, dann gehe ich halt gleich zum Arzt. Und das gibt es da auch und das gibt es bei den Jungen auch. Es ist jetzt, wir haben keine ganz Jungen bei uns in der Firma, also keine Teenager, aktuell haben wir keine Lehrlinge.
Aber könntet ihr haben?
Könnten wir haben, ja klar. Nee. Ja. Aber man sieht es ja in anderen Betrieben eben dann so, ja, dann kommen die halt mal eine Stunde später und sagen, ja, ist so irgendwie so normal dann so. Das, also da hätte ich schon auch ein Problem mit, muss ich dann auch sagen. Also wenn's, ja, weil man wartet vielleicht auf den dann eben auch. Bei uns ist zum Beispiel so, dass wir uns immer irgendwo treffen an der U-Bahn-Station, die Leute einsammeln und dann auf die Baustelle fahren. Und dann stehen da zwei Leute und warten, weil da eine verschläft. Also da könnte ich jetzt nicht mit klarkommen dann, ja. Aber dass man so prinzipiell sagt, die Jugend von heute ist nicht so motiviert wie wir Alten, würde ich jetzt erstmal nicht sagen.
Wie siehst du das?
ja, also ich kann mich meinem Papa nur anschließen. Ich kenne tatsächlich wenig Leute, die da so drauf sind mit, oh ja, also so Teilzeit mal vielleicht starten oder keine Ahnung, mit den Stunden reduzieren. Das habe ich jetzt bei mir im bekannten Freundeskreis eigentlich auch nicht. Deswegen, ich glaube, dass es so, jede Generation hat quasi die schwarzen Schafe, sage ich mal, die ein bisschen weniger machen wollen. Und ich meine, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht nur eine Generation, die da so tickt.
Also nicht nur ein Generationsthema.
Ja, wobei ich mal glaube, eben, die sehen sich heute vielleicht weniger als schwarze Schafe. Das ist vielleicht der Unterschied auch irgendwo.
Ja.
Also bei unserer Generation ist vielleicht wirklich so, dass wir das so empfinden, dass das schwarze Schafe sind, weil die irgendwie faul sind oder, aber das ist, glaube ich, in der jüngeren Generation ist ja die Toleranz eine andere. Das würde ich vielleicht als Unterschied mal festhalten.
Dann lassen wir das mal so stehen.
Ja.
Katja, wer führt, darf keine Schwäche zeigen. Mein zweiter Mythos.
Ja, ich meine, wir können ja mal überlegen, was passiert denn, wenn ich keine Schwäche zeige als Führungskraft? Wir haben ja eben schon irgendwie gehört, so, ich bin irgendwie Vorbild als Führungskraft. Das heißt, meine Mitarbeitenden werden dann wahrscheinlich auch keine Schwäche zeigen wollen. Wenn dann irgendwie Unsicherheit besteht, fragt man vielleicht nicht nach, macht eher einen Fehler so, versucht vielleicht auch diesen Fehler gar nicht irgendwie offen zu legen, was dann irgendwie doch hinten raus dann irgendwie einen Rattenschwanz mit sich führt. Oder wenn ich Belastungen habe, versuche ich das irgendwie mit mir alleine auszumachen. Und ja, wenn es ganz dumm läuft, kann das in der Arbeitsunfähigkeit enden. Also von daher, wenn Führungskräfte angemessen ihre Schwächen auch zeigen und einfach menschlich wirken, dann entsteht Vertrauen. Dann traut man sich auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eher eine Unsicherheit anzusprechen, kann Unterstützung bekommen. Ne? Es passiert womöglich gar kein Fehler. Belastungen werden gar nicht so groß und ja, ich kann einfach gesund bleiben und bin für den Betrieb da.
Wie ist das aus eurer Perspektive, wenn wir diesen Mythos oder diese Aussage, diese These mal in den Mittelpunkt stellen? Wer führt, darf keine Schwäche zeigen? Habt ihr Schwächen gezeigt als Führungskraft?
Wer ist so ohne Fehler irgendwo? Also es geht einem ja, misslingt einem ja immer wieder mal was. Es ist die Frage, ob die Mitarbeiter das immer so mitkriegen überhaupt. Okay. Was weiß ich, wenn ich mich beim Angebot vermacht habe, da sehen die nicht, ob ich hinten am Monatsende ein Plus oder ein Minus habe.
Das musst du mit dir selber ausmachen.
Genau. Das ist halt das. Ne? Da kann ich ja vielleicht mal geknickt sein oder so. Aber das kriegen die dann vielleicht auch nicht mit, klar. Ja, aber ich denke mal, also unsere Mitarbeiter fragen durchaus natürlich schon, wie mache ich denn das jetzt? Oder bevor sie es einfach, also wirklich oft auch wird mal gefragt, weil sie es natürlich auch recht machen wollen dann. Und mir ist das auch lieber, wenn sie fragen, als wenn sie es einfach machen. Das ist ja gar keine Frage da.
Ja. Also ich würde jetzt auch mal sagen, dass Schwäche zeigen nicht schlimm ist. Also ist nicht so, dass ich von meinen Kollegen noch nicht geweint hätte, weil ich irgendwie mal so richtig Scheiße gebaut habe. Das gehört halt dazu. Aber ich glaube, dass wenn die selber sehen, okay, man kann sich auch Fehler eingestehen, ist es auch gut für die, weil sie dann auch sagen, okay, gut, mei, Fehler unterlaufen einem jedem Mal, aber wenn man dann einen Fehler macht, ist es auch nicht ganz so schlimm.
Daran kann man ja auch wachsen.
Ja, genau.
Das ist ja genau dann der Punkt.
Ja.
Ganz genau. Ja, kommen wir zum Abschluss. Ich so in die Runde, so ein Fazit unter dem Gesichtspunkt gesundes Führen auf der einen Seite, generationenübergreifendes Führen auf der anderen Seite. So ein Plädoyer aus deiner Sicht, Michael. Was würdest du sagen? Oder jedem raten, der hier heute zuhört, zuschaut?
Man muss als Führungskraft irgendwo immer menschlich bleiben. Nicht in erster Linie das Ganze profitorientiert durchziehen und dann irgendwie auch das zu sehr an sich ranlassen, wenn mal irgendwas eben so nicht so funktioniert, sondern dass man eben auch irgendwo das Menschliche dabei noch im Auge behält, denke ich, ist das Entscheidende. Und das hat ja dann letztlich auch was mit Wertschätzung dann auch zu tun.
Ja, ja. Katja, wie siehst du das?
Ich kann nur sagen, gesunde Führung und Wertschätzung wirkt, ne? So, das haben wir jetzt schon gezeigt. Es ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor guter Führung. Wichtig ist, glaube ich, dass man den Zusammenhang klar hat als Führungskraft und dass es eben auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, solche Wertschätzung ausdrücken zu können. Also, und je ganzheitlicher, umso besser ist die Wirkung. Und das Tolle, das kommt auch wieder zurück zu Führungskraft. Also das ist keine Einbahnstraße. Also das ist natürlich, ich bin ein Fan davon, ihr merkt es schon und ich kann es nur empfehlen.
Ach, werde ich dann auch gelobt?
Ja, tatsächlich zeigt das die Praxis, dass das Lob dann auch wieder zurückkommt tatsächlich, genau.
Jenny, du hast das Schlusswort.
Was
ist dein Fazit unter dem unter den Aspekten, die wir heute beleuchtet haben?
Also mein Fazit ist, dass ich auf alle Fälle viel von meinem Papa mitnehmen werde, aber natürlich auch irgendwo so meine eigene Führungsmethode herausfinden
Philosophie
muss. Philosophie? Ja, genau, Führungsphilosophie. Und ja, dass ich wahrscheinlich doch irgendwo mal ins kalte Wasser springen muss und es lernen muss, Kritik zu äußern. aber ja, vielleicht dann bei so einem Workshop.
Genau.
Möglicherweise. Also das Angebot steht, also insofern hier online dementsprechend schon Termine machen, dann läuft das schon. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für euren Besuch. Schön, dass ihr hier wart. Wunderbar, euch kennenzulernen. Und letztendlich war es, wie ich finde, ein sehr lockeres Gespräch. Ein schönes, offenes Gespräch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und vielen Dank online nach Freiburg. Katja, vielen Dank, dass du auch dabei warst und das Thema IKK Klassik und gesundes Führen an der Stelle uns dann auch nochmal näher gebracht hast. Danke sehr.
Ja, gerne. Danke.
Ja, das war's für heute. In Kürze erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Und wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de oder auf den bekannten Social-Media-Kanälen sind wir wunderbar erreichbar. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.